pro Jahr habe ich etwa 24 Familien und ich lebe mit denen hier auf dem Gelände. Wir haben ein Team, das die Öffentlichkeitsarbeit macht, die die Produktionen der Künstler mitbetreuen, die Verwaltung betreuen, die Stipendienvergabe, die Dinge, die in also beispielsweise die dafür sorgen, dass die Kinder Platz in der Schule und im Kindergarten und so weiter bekommen. Also das ist schon ein relativ großer Aufwand, aber ich wohne halt auf dem Gelände und wohne hier mit Leuten, die das Land gewechselt haben, die Sprache nicht verstehen, die mit ihren Problemen kommen. Das sind ja in der Regel wirklich Menschen, die sehr besonders sind, die kreativ sind, die Neues ausprobieren und da passiert schon so einiges, ja, klar.
Herzlich willkommen zurück zu Extrem Dumme Fragen, dem Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist Sebastian Späth und heute zu Gast ist Julija Draganovic. Julija leitet seit 2019 die Deutsche Akademie Villa Massimo in Rom, eine der bedeutendsten deutschen Kulturinstitutionen im Ausland. Der in der Regel 10-monatige Aufenthalt in der Villa Massimo, der Rompreis, gilt als größte Auszeichnung für deutsche Künstlerinnen und Künstler im Ausland. In 9 Wohnateliers auf dem weitläufigen Gelände inmitten der italienischen Hauptstadt können Architekten, bildende Künstlerinnen, Komponisten und Schriftstellerinnen sich ihren Projekten widmen. Wer aufgenommen wird, darüber entscheidet in jedem Jahr ein 15-köpfiges Expertinnen- und Expertengremium. Gerade war es wieder soweit. Julija und ich haben uns im Herbst in Rom bei einer Veranstaltung der Villa Massimo kennengelernt und uns am 17. Januar für dieses Interview zusammengeschaltet. Wir sprechen über Julias Leben in Rom inmitten einiger der herausragendsten Kreativen aus Deutschland, ordnen die italienische Kunstszene ein und es geht um die Frage, ob sich künstlerische Qualität überhaupt messen lässt und falls ja, wie? Doch bevor es losgeht, darf ich euch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Die Art Karlsruhe. Die Art Karlsruhe ist eine Kunstmesse mit vielen Stärken und einer besonderen Seele. Im deutschen Südwesten zu Hause bietet sie auch im Jahr 2024 wieder einen Überblick über 120 Jahre Kunstgeschichte. 177 Galerien, von denen 32 aus dem Ausland stammen, haben sich im Juryverfahren der Art Karlsruhe durchgesetzt und bestücken die 4 lichtdurchfluteten Hallen mit 2- und 3-dimensionalen Kunstwerken. Bewährtes und neue Formate gehen einher mit der Reduktion des Teilnehmerfeldes. Dabei setzt die Art Karlsruhe weiterhin auf ihre Kompetenzen im Bereich der klassischen Moderne, der Nachkriegs- und der Gegenwartkunst. Die Künstlerliste ist gefüllt mit arrivierten Positionen wie Picasso, Miró, Nolde, Pechstein oder Kirchner. Im Bereich Postwar ist unter anderem die Popart mit wichtigen Vertretern wie Andy Warhol, Klaus Oldenburg oder David Hockney vertreten. Die Vielfalt der künstlerischen Position auf der Art Karlsruhe spiegelt sich jedoch nicht nur in den unterschiedlichen Stilen, welche auf der Messe zueinander finden, sondern auch in den gebotenen Preisklassen. So bietet die Art Karlsruhe nicht nur etablierten Sammlerinnen und Sammlern eine geeignete Plattform, sondern richtet sich auch bewusst an Kunstmarktneulinge. Spannende Entdeckungen in allen Preisklassen sind in jeder der 4 Messehallen möglich.
Hallo Sebastian.
Du hast mir eben im Vorgespräch schon erzählt, dass du von zu Hause aus zugeschaltet bist. Jetzt ist ja bei zu Hause ist bei dir nicht irgendein Zuhause.
Ja, zu Hause ist immer noch das, was man Villa Massimo nennt. Villa Massimo ist Villa ist im Italienischen ist immer ein Haus mit einem Park und die Villa Massimo ist, alle glauben immer, das ist unser sogenanntes Haupthaus. Das sei eine Villa, aber der Park gehört dazu. Wenn man sich so ein bisschen Rom umschaut, gibt es ja die Villa Borghese. Das ist auch ein riesengroßer Park. Da sind viele Gebäude drin, unter anderem die Galleria Villa Borghese, aber auch das Haus des Kinos. Die Villa Doria Pamphili ist ein noch größerer Park. Die Villa Ada hat gar kein Gebäude in der Mitte. Also ist eher eine Parkbezeichnung. Und auf diesem Gelände gibt es neben dem Villa genannten Haupthaus und den Ateliers noch das sogenannte Villino. Und das ist eigentlich das einzige Haus, was hier schon gestanden hat, als 1910 der Gründer der Villa Massimo, Eduard Arnold, ein kleines Gelände der ursprünglichen Villa Massimo, nämlich das Sommersitzes der historischen Familie Massimo erworben hat, um hier eine Stipendiatenstätte aufzubauen. Das heißt, ich wohne auf dem Gelände.
Nicht allein, wolltest du sagen.
Genau, am Ende einer Reihenhaussiedlung, die aus zehn Künstlerstudios oder Künstlerinnenstudios und Apartments besteht. Und ganz am Ende ist eben dieses alte, ehemalige Gärtnerhaus, in dem ich wohne. Das klingt jetzt bescheidener, als es ist. Aber
ja, es ist geräumig. Wollen wir es mal so sagen, oder?
Genau, es ist geräumig. Das war früher mal, das war hier ehrlich gesagt so eine Loggia. Das heißt also eigentlich ein Balkon, der erst zu Eduard Arnolds Zeiten dann geschlossen wurde. Also im Grunde genommen ein Balkon mit so einem überstehenden Dach. Und die Fenster, die du an der Seite siehst, die sind erst viel später hinzugefügt worden. Also es war ein relativ kleineres Gebäude mit einer großen Terrasse.
Ja, jetzt sind wir schon sehr tief drin im Thema. Ich glaube, wir müssen noch einmal einen Schritt zurück machen. Seit 2019 bist du die Direktorin der Villa Massimo. Hand aufs Herz, wie viele Menschen außerhalb der Kunst- und Kulturblase haben schon einmal von der Villa Massimo gehört?
Oh, das weiß ich nicht. Aber ich war davor Leiterin der Kunsthalle Osnabrück und dann haben mir viele meiner Freunde die Ausschreibung für diese Stelle zugeschickt und haben gesagt, guck mal, dein Job. Dann habe ich mich beworben für die Villa Massimo und als das tatsächlich geklappt hat, wollte ich das den Bürgermeister als erstes wissen lassen, der Stadt Osnabrück. Und der hatte dann aber schon gehört, sie geht nach Italien und er kam, hatte an dem Tag ohnehin einen Besuch in der Kunsthalle geplant und war relativ grimmig. Sagte so, ich habe schon gehört, sie wollen nach Italien. Warum wollen sie denn hier weg? Und dann habe ich gesagt, nee, also ich will hier nicht weg, aber ich würde dort gerne hingehen. Und als dann das Wort Villa Massimo, wir stiegen so eine Treppe hoch, als das Wort Villa Massimo fiel, da blieb er stehen und sagte, was? Die Villa Massimo? Ja, natürlich wollen sie dahin, ganz klar. Der ist allerdings von Haus aus Architekt gewesen, hat offensichtlich diese Allgemeinbildung, der wusste sofort, worum es geht. Es wissen schon eine ganze Reihe von Menschen, die es mal gehört haben. Man muss schon kunstaffin sein, das ist richtig.
Dann frage ich mal anders. Wie stellst du dich denn Menschen oder wie stellst du dich und deinen Arbeitsplatz völlig unwissenden Menschen vor?
Es kommt immer darauf an, wie viel Zeit die haben. Also, die Villa Massimo nennt sich auch Deutsche Akademie Rom. Und das ist eine von vielen, insgesamt 38 internationalen Städten in Rom, wo Länder Künstler hinschicken, damit sie von Rom lernen oder Zeit haben, hier neue Ideen zu entwickeln. Das hat eine lange Tradition. 1666 haben die Franzosen damit angefangen. Wir waren in Deutschland mit 1910 relativ spät dran.
Und warum, wenn ich da dazwischen fragen darf, warum ausgerechnet Rom?
Naja, die Tradition 1666, da guckt man zurück, hatte Rom eigentlich schon hinter sich eine sehr intensive Kunstproduktion, die man sich anschauen könnte. Und die Franzosen haben damals, also der französische König hat damals für mehrere Jahre Künstler und Architekten hierher geschickt, weil er gerne wollte, dass man lernt, so zu bauen wie in Rom. Und das hat irgendwie Schule gemacht. Also die Amerikaner, die Spanier, die Polen, die Briten, die Österreicher, die Koreaner, die Ägypter, die Japaner, die Rumänen, die Ungarn, die Finnen, die Norweger. Also 38 unterschiedliche Länder haben solche Programme entwickelt, weil sich das zu einer guten Tradition gemacht hat. Das hat sich später fortgesetzt in dieser Gewohnheit, dass wenn jemand eine große kulturelle Ausbildung gemacht hat, man die immer abgeschlossen hat mit einer Reise nach Italien. Das nannte sich Grand Tour und da musste man unbedingt also in Rom die großen Baudenkmäler und Kunstwerke gesehen haben. Rom ist halt 3000 Jahre fast alt. Und man kann hier wirklich viel Geschichte studieren. Es kommt häufig die Frage, aber heute ist es ja nicht mehr das Zentrum der zeitgenössischen Kunst. Das mag wohl sein, aber es ist unglaublich reich an Inspirationen, nicht nur historischer Art. Und ich glaube, insbesondere aus Deutschland kommt häufig diese Frage, warum denn ausgerechnet Rom? Das ist doch irgendwie wirklich eine alte, alte Stadt. Ich fürchte, das liegt so ein bisschen daran, dass wir wenn wir hierher kommen, dann geht man immer in das Stadtzentrum, was ja wirklich auch gar nicht so groß ist, aber halt extrem tief. Und dann werden wir quasi, wir starren so in diesen Abgrund dieser 3000-jährigen Geschichte und denken, mein Gott, so viel, was ich nicht weiß und nicht kenne und was es zu sehen gibt. Und man verliert dabei so ein bisschen den Blick dafür, dass es in Italien ja weitergeht. Wer hier als Italiener aufwächst, der wird von seiner eigenen Geschichte ernährt. Aber das heißt deshalb nicht, dass man sich nicht mit Videos und Digitalisierung und den Herausforderungen, auch den kreativen Herausforderungen der heutigen Zeit beschäftigt. Also ich finde die Kulturszene hier extrem spannend und lebendig.
Kannst du mal eine kleine Einordnung geben, welche Rolle Rom in der internationalen Kunst Szene spielt? Weil wenn ich jetzt an Kunstmessen denke oder an Biennalen, dann fällt mir persönlich auch nicht direkt Rom ein.
Das stimmt. Es gibt in der Tat hier doch nur eine ganz kleine Kunstmesse. Und der Markt ist hier auch nicht wirklich angesiedelt. Also nicht, wenn man, glaube, in der europäischen Kunstmarktszene ist der Norden Italiens stärker als Rom. Man hat die große, also die älteste Kunstmesse, Messe zeitgenössischer Kunst zumindest, ist ja die Art Cologne. Die zweite war dann gleich die Messe in Bologna. Dann kam Art Basel. Heute ist Bologna Arte Fiera, die älteste italienische Kunstmesse, wahrscheinlich in ihrem internationalen Ruhm übertrumpft worden von der Artissima in Turin. Und dort kauft, glaube ich, schon die internationale Kunstwelt auf, aber erstaunlicherweise kommen auch viele Kunstsammler aus dem Süden, allerdings nicht aus Rom, sondern noch ein bisschen weiter südlich aus Neapel. Also die größte Sammlertätigkeit erfolgt tatsächlich unter napoletanischen Sammlern. Was Rom aber den nördlichen Städten voraus hat, ist, also es gibt hier jetzt keinen großen Markt, es gibt eine Reihe von wichtigen Galerien, aber die ganz wichtigen, ganz großen, international bekannten Galerien sitzen eher in Mailand, kommen häufig aus Neapel, ist die Tatsache, dass es hier mehrere staatlich geförderte Kunstinstitutionen gibt. Und das liegt einfach daran, dass Rom Regierungssitz ist und damit auch ein großes italienisches Museum hat, das Maxi, das Museo d'Arte del XXI Secolo, XXI ist XX1, also Maxi. Dort kann man zeitgenössische Kunst, aber auch zeitgenössische Architektur sehen. Und das hat wahrscheinlich auch den Grund, warum das städtische Museum gut unterstützt wird, weil Stadt und italienischer Staat sich sozusagen ein bisschen in Konkurrenz sind. Die haben hier das Macro, das Museum der zeitgenössischen Kunst, was sehr Cutting-Edge-Ausstellungen präsentiert. Daneben gibt es den Palazzo delle Esposizioni. Das ist eine historische Ausstellungsstätte mit einer riesengroßen Fläche mitten im Herzen der Altstadt. Es gibt das Mattatoio, wo verschiedene Festivals stattfinden, aber auch Ausstellungsräume, die momentan der Fotografie gewidmet sind. Lange Zeit war das ein Performance-Zentrum. All diese Orte. Mailand hat kein öffentlich finanziertes Museum. Da gibt es in den Hangar Bicocca, bisschen außerhalb, der von der Provinz Mailand mal unterstützt wird, aber ganz stark von privater Hand halt auch. Also es gibt hier sozusagen ein größeres Experimentalfeld. International fällt die ironische Kunst wahrscheinlich nicht so richtig ins Auge, aber als Ort der Auseinandersetzung mit den zeitgenössischen Themen ist es, glaube ich, schon ein fruchtbarer Ort.
Es gibt 38 internationale Kunsteinrichtungen, Residenzstätten in Rom.
Residenzstätte, also genau.
Das heißt, 38 Länder haben Einrichtungen in der Stadt.
Ja.
Bedeutet das,
das ist eine Menge, ne?
Szene der Kunstschaffenden in Rom sehr lebendig, sehr international, sehr jung ist? Ist sie vergleichbar mit Berlin?
Nein, es ist nicht vergleichbar mit Berlin, denn es gibt hier so gut wie, es ist ganz, ganz schwierig, hier eine Förderung für zeitgenössische Kunst zu bekommen von italienischer Seite. Also in Berlin hat man verschiedene Möglichkeiten. Das kann man sich als Deutscher, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen, wie man hier darauf angewiesen ist, aus nichts etwas zu schaffen. Also der Italiener hat hier keine staatliche Unterstützung. Es liegt sicherlich auch daran, dass, wie gesagt, nicht nur Rom hat, ist 3000 Jahre alt, sondern das Land hat halt unglaublich, eine unglaubliche Dichte an kulturellen Schätzen aufzuweisen, die natürlich auch erhalten und erforscht und aufgeschlossen werden müssen. Da geht halt sehr, sehr viel Geld rein. Das Zeitgenössische bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Es gibt jetzt eigentlich erst seit 10, 15 Jahren ein ganz kleines Programm von einer Einrichtung, die sich Italian Council nennt, mit der zeitgenössische, also jetzt schaffende Künstler unterstützt werden. Da braucht man aber eigentlich auch immer einen internationalen Partner. Das ist gar nicht so einfach. Deswegen ist es auf jeden Fall. Und es gibt eben auch nicht die Galeriendichte, die Berlin hat. Das ist nicht mit Berlin zu vergleichen, auf keinen Fall. Aber es ist erstaunlich international. Und das nicht nur, weil es diese vielen Residenzeinrichtungen gibt, sondern auch, und das muss ich gestehen, obwohl ich, bevor ich an die Villa Massimo gekommen bin, war ich in Deutschland für 6 Jahre in Osnabrück, davor aber auch schon mal für fast 10 Jahre an verschiedenen Stellen in Italien. Auch mir war das nicht so klar. In Rom gibt es ja so viele diplomatische Einrichtungen, allein weil die Stadt in sich ein zweites Land beherbergt, nämlich den Vatikan. Das heißt, dass jedes Land hat eine Botschaft für Italien und eine Botschaft für den Vatikan. Darüber hinaus gibt es noch eine Einrichtung der Vereinten Nationen hier, die auf exterritorialem Gelände liegt. Das ist die FAO, die Welternährungsorganisation. Und auch für diese Einrichtung haben viele Länder noch einen dritten Botschafter. Und jeder Botschafter kommt mit einem ganzen Tross von Diplomaten und deren Familien. Es gibt also hier unglaublich viele internationale Schulen oder englische, französische, deutsche, Schweizer Schulen und so weiter. Es ist hier viel, es gibt das internationale Parkett ist sehr, sehr weitläufig. Und das hätte ich auch nicht so erwartet.
Ich will aber nochmal gerne zurück zur Künstlerförderung, die, wie du sagtest, sehr begrenzt ist. Bedeutet es, dass allgemein in Italien die Wertschätzung für das Bewahren für Kunst oder auch die Aufmerksamkeit oder die Kraft, die in das Bewahren von Kunst gesteckt wird, größer ist als die Aufmerksamkeit, die zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler bekommen und die Mittel, die zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler bekommen?
Ja, ich glaube, so kann man das sagen. Ist aber auch nicht so verwunderlich. Nichtsdestotrotz ist eben die zeitgenössische Kunst doch sehr beliebt. Also ich merke das beispielsweise, wenn man hier zu Kulturveranstaltungen geht, hat man ein ganz anderes Publikum, als man das in Deutschland kennt. Also in Deutschland habe ich immer das, ich war ganz erschrocken, als ich nach 10 Jahren Italien und 2 Jahren USA nach Deutschland zurückkam, dass für alle Veranstaltungen, die ich da machte, wie nannte man das in Osnabrück, Silberschöpfe. Also, dass das Publikum irgendwie wie deutlich in der zweiten Lebenshälfte stand. Viele grauhaarige Leute, die Silberschöpfe halt. Hier in Italien ist es viel, viel durchmischter. Wenn wir hier Ausstellungen eröffnen, wenn wir Konzerte zeitgenössischer Musik machen, dann kommen hier junge Leute von Schülern und Studenten bis hin zu Rentnern, ist alles dabei. Also, es gibt hier ein großes Interesse für was wirklich transgenerational ist für alles, was zeitgenössisch ist.
Und aber gleichzeitig ist es dann so, dass es schwieriger ist, als in Deutschland von Kunst zu leben oder dass man als Kunstschaffender möglicherweise ein prekäreres Leben führt.
Ja, man muss da sehr erfindungsreich sein, damit man hier Arbeitsmöglichkeiten sich selber überhaupt nur aufbaut.
Ach, interessant, das hätte ich nicht erwartet. Als jemand, der sich für Kunst und Film, vor allen Dingen auch Film interessiert, verbinde ich so viel Bedeutendes mit Rom, dass ich das überhaupt nicht erwartet hätte.
Ja, klar, für die Filmindustrie ist Rom natürlich wirklich das Herz mit Cinecittà. Das ist schon ein lebendiger Ort für die Filmkunst auch geblieben. So dass die großen Regisseure auch aus anderen Städten, also Paolo Sorrentino ist einer, den ich sehr mag und der aus der Heimat meiner Seele, Neapel, kommt. Der lebt inzwischen auch hier in Rom und produziert hier.
Ich habe dich eben nicht ausreden lassen. Wir müssen, glaube ich, nochmal zurück zu dieser Frage. Wie stellst du dich einem Menschen vor, wenn du möglicherweise du reist nach Deutschland, schaust dir in Berlin eine Ausstellungseröffnung an muss dann entsprechend in Berlin im Hotel übernachten und lernst jemanden in der Hotelbar kennen. Das ist ja so eine beliebte Frage. Wie erklärst du einem Menschen dann,
Gut.
was die Direktorin der Villa Massimo den ganzen Tag tut?
Gut, wo du jetzt die Szene so bildlich konkretisiert hast in der Hotelbar, würde ich wahrscheinlich sagen, der deutsche Staat gibt an herausragende deutsche Architekten, bildende KünstlerInnen, KomponistInnen und SchriftstellerInnen die Möglichkeit, 10 Monate in Rom zu verbringen und dort unbeschwert und sorgenfrei zu leben und zu arbeiten. Das nennt sich, der Ort nennt sich Deutsche Akademie Rom Villa Massimo. Die leite ich, wobei der Begriff Akademie ein bisschen irreführend ist, denn wir haben kein universitäres Programm. Und die Menschen, die zu uns kommen als Stipendiaten, die wir übrigens auch RomPreisträgerInnen nennen, haben ihre akademische Karriere, soweit sie denn eine hatte, in der Regel schon hinter sich, denn die stehen in der Mitte ihres Lebens. Die haben schon eine Karriere auf den Weg gebracht, die bemerkenswert ist, die national oder international bekannt ist. Und mit diesen Menschen lebe ich auf dem Gelände und ich versuche ihnen die Möglichkeit zu geben, dass sie das in Rom kennenlernen, was für ihre Arbeit sinnvoll und interessant sein könnte, dass sie möglichst die fruchtbarsten Arbeits- und Lebensbedingungen für sich selber vorfinden und dass sie, wenn sie es möchten, Gelegenheiten haben, diese ihr Schaffen in Rom vorzustellen, zu präsentieren und möglicherweise sich ein neues Netzwerk an Kontakten aufbauen.
Jetzt startet in diesem Jahr ja wieder die Venedig-Biennale und wenn ich richtig informiert bin, dann wird die Kuratorin oder der Kurator für den beispielsweise den deutschen Beitrag, der wird von einer Jury berufen. Jetzt hast du erzählt, dass es eine Ausschreibung gab und du dich auf deine heutige Stelle beworben hast.
Ja, also ich habe auch erzählt, dass mir Freunde das zugesandt haben, diese Ausschreibung gesagt haben, schau mal deinen Job, weil das waren Leute, die wussten, dass ich das 20 Jahre vorher auch schon mal versucht habe, in die Villa Massimo zu kommen. Ja, genau. 2001 hatte ich, oder 2002? Ja, ich glaube 2001 habe ich mich schon mal auf die Direktion der Villa Massimo beworben. Da bin ich aber überhaupt nicht in Tracht gezogen worden, bin gar nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Damals war ich schon, damals lebte ich in Weimar in Thüringen. Ich bin im Westen geboren und aufgewachsen und habe studiert, relativ breit, Germanistik, Philosophie, Kunstgeschichte und Italienistik. Und habe dann in Weimar nach verschiedenen Tätigkeiten, ich habe mir eine Zeit lang gesagt, ich mache mir eine Visitenkarte, steht dann drauf Jobhopper, weil ich jedes Jahr was anderes gemacht habe. Also von eine private Schule für Sprachenwirtschaft, EDV leiten, bis hin zur Direktorin, Geschäftsführerin der Deutsch-Italienischen Gesellschaft in Thüringen, bis hin zur Referentin des Ministers für Justiz und Europaangelegenheiten, also die Europareferentin, seine persönliche Referentin zu sein, habe ich irgendwie alles Mögliche mal so ausprobiert am Anfang. Aber damals, als ich mich beworben hatte, hatte ich dann schon eine Karriere als Kulturmanagerin hinter mir und arbeitete viel mit Italien zusammen. Dann sind 20 Jahre vergangen, in denen ich nicht mehr wie am Anfang auch Konzert- und Theaterproduktionen in die Wege geleitet habe, Lesungen organisiert habe und Ausstellungen kuratiert habe, sondern ich habe mich halt sozusagen meine Tätigkeit eng geführt und habe mich auf das Kuratieren von zeitgenössischer Kunst konzentriert. Das habe ich in verschiedenen Zusammenhängen gemacht. Ich bin als freie Kuratorin tätig geworden, habe aber auch Häuser geleitet. Ich war unter anderem die Direktorin des Chelsea Art Museums in New York, was es leider nicht mehr gibt. Ich war Direktorin des Pan Palazzo delle Arti in Neapel. Ich habe für verschiedene Messen gearbeitet, eben für die Art de Fiera, aber auch für die Art Miami. Ich habe in New York einen Verein mitgegründet, der No Longer Empty hieß, der nach 2008 Leerstände in der Stadt bespielt hat mit Kunst und versucht hat, mit den Gemeinschaften, die ringsherum leben, neue soziale Möglichkeiten aufzutun. Ich habe einen partizipativen Kunstpreis für die Region Emilia-Romagna entwickelt. Also ich habe viele, viele Dinge getan in der zeitgenössischen Kunst. Mich hat immer das Soziale interessiert und die Frage, wie kann man zusammenleben? Dann wurde ich Leiterin der Kunsthalle Osnabrück Und als ich mich dann bewarb, war ich, glaube ich, alt genug, weise.
Was war denn, abgesehen vom Alter, deiner Meinung nach, der am meisten ausschlaggebende Punkt, dass ich, ja, wir müssen dann vielleicht direkt noch klären, wer sich denn für dich entschieden hat. Aber was war denn das ausschlaggebende Kriterium, warum es am Ende, warum am Ende du die Direktorin der Villa Massimo wurdest?
Also es gab schon verschiedene, es gab verschiedene Anforderungen. Also A, man braucht schon jemand, der fließend Italienisch spricht, der Erfahrung im italienischen Arbeitsleben hat, Grundkenntnis des italienischen Kulturlebens hat, aber auch des deutschen Kulturlebens. Da kam mir natürlich zugute, dass ich eben sowohl in der Musik als auch in der bildenden Kunst als auch in der Literatur nicht nur eine gewisse Vorbildung hatte, sondern auch organisatorische Erfahrung vorweisen konnte, dass ich das in mehreren Ländern getan habe. Und ich glaube, es gab mehrere Gründe, die ausschlaggebend waren. Ich passte einfach gut auf diese Stelle. Und ich glaube, das Alter ist auch nicht unerheblich. Das war mir damals nicht so bewusst, aber man lebt hier halt für 10 Monate mit 10 Familien zusammen. Und da darf einem auch nichts Menschliches fremd sein, man darf sich auch nicht von allen so mitnehmen lassen. Entschieden für mich hat sich die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, abgekürzt BKM.
Das war damals noch Frau Grütters, oder?
Das war damals Frau Grütters, ja, aber Frau Grütters hat mir nicht selber das Vorstellungsgespräch mit mir. Das war natürlich eine Kommission aus dem Ministerium, das eigentlich nicht, also das heißt ja nicht Ministerium für Kultur und Medien, sondern die Beauftragte für Kultur und Medien, die zurück. Und sie ist Staatsministerin und sie hat kein eigenes Ministerium, weil Deutschland als Föderalstaat ja davon ausgeht, dass die Kultur eine Hoheit der einzelnen Bundesländer ist. Also der Staat schreibt keine Kulturmaßnahmen gesamtbundesübergreifend vor. Es gibt nur ganz wenige Dinge, die tatsächlich in der Kompetenz des Bundes stehen. Und dafür zeichnet die Beauftragte des Bundes für Kultur und Medien verantwortlich mit ihrem Stab, der am Kanzleramt angesiedelt sind. Und dazu gehört eben auch die Villa Massimo, weil die bundesweit Stipendien vergibt.
Das heißt, ihr werdet nicht von den einzelnen Ländern finanziert, sondern es gibt da den Bundeskulturmitteltopf. Und der
finanziert es. Das hat sich im Laufe der immerhin jetzt 114-jährigen Geschichte der Villa Massimo mehrfach geändert. Eine Zeit lang war das so, dass die verschiedenen Bundesländer die Stipendien bezahlt haben. Es ist nicht mehr so, die Bundesländer sind bei der Ausschreibung noch beteiligt, also die sogenannte Kulturstiftung der Länder, die im Zusammenschluss der Kulturbeauftragten der verschiedenen Länder ist, die veröffentlicht die Ausschreibung für dieses Stipendium, für den Rompreis, auf den man sich bewerben muss. Dafür gibt es dann Auswahljurien für die verschiedenen Sparten, für die Architektur, für die bildende Kunst, für die Literatur und für die Komposition. Aber finanziert werden die Stipendien von der BKM, also von der Beauftragten des Bundes für Kultur und Medien, wie auch die gesamte Einrichtung von der BKM. Also auch meine Arbeitsstelle von der BKM finanziert wird. Ich bin eine Angestellte des Bundes bei der BKM.
Mhm. Du hast in Bezug auf das Alterskriterium gesagt, ich übersetze es jetzt mal sinngemäß, dass sich nicht so leicht aus dem Sattel wirft, dass du seelisch, mental robust bist. Gibt es, ereignen sich denn hier auf dem Gelände der Villa Massimo hin und wieder Dramen, die einen aus dem Sattel werfen könnten?
Ja, also muss dir vorstellen, ich bin im Juli 2019 angekommen hier. Und der Rompreis währt immer 10 Monate. Jetzt darf ich gerade den 5. Jahrgang betreuen. Es sind dann immer, wie gesagt, 9 Rompreisträgerinnen, die mit ihrer Familie und auch mit ihren Kindern kommen können, so sie denn das möchten oder über eine solche verfügen. Dann gibt es noch pro Jahr 5 sogenannte Kurzzeitstipendien. Das sind dann also Menschen, die mit ihren Familien nur für 2 Monate kommen. Und dann haben wir noch eine weitere Stipendienstätte in Olivano Romano. Das ist ein kleiner Ort östlich von Rom in den Bergen gelegen, wo wir zwei weitere Apartments für Familien haben, zwei weitere Studios und wir betreuen auch noch die sogenannte Villa Serpentara der Akademie der Künstler, wo es auch einen Stipendiaten alle 3 Monate gibt. Das heißt also, pro Jahr habe ich etwa 24 Familien und ich lebe mit denen hier auf dem Gelände. Wir haben ein Team, das die Öffentlichkeitsarbeit macht, die die Produktionen der Künstler mitbetreuen, die Verwaltung betreuen, die Stipendienvergabe, die Dinge, die in also beispielsweise die dafür sorgen, dass die Kinder Platz in der Schule und im Kindergarten und so weiter bekommen. Also das ist schon ein relativ großer Aufwand, aber ich wohne halt auf dem Gelände und wohne hier mit Leuten, die das Land gewechselt haben, die Sprache nicht verstehen, die mit ihren Problemen kommen. Das sind ja in der Regel wirklich Menschen, die sehr besonders sind, die kreativ sind, die Neues ausprobieren und da passiert schon so einiges, ja. Klar.
Diese Situation oder diese Wohnsituation, die kennt man ja eigentlich von, oder zumindest mir kommt der Hausmeister von Schulen in den Kopf.
Da darf ich ein bisschen lachen, ne?
Ja. Ich habe nämlich tatsächlich neulich mal den Hausmeister meines Gymnasiums nach 10 Jahren zufällig mal wieder getroffen, als ich auf Heimatbesuch war. Und der ist jetzt gerade in Rente gegangen und hat mir erzählt, dass er aber weiterhin in seinem Haus auf dem Grundstück der Schule wohnen bleibt, weil es offenbar den Trend unter jungen Hausmeisterinnen und Hausmeistern gibt, dass man eben nicht mehr zum Schutze der eigenen Privatsphäre nicht mehr auf dem Schulgelände leben will. So, jetzt wohnst du aber mit diesen, mit 10 Kunstschaffenden und deren Familien zusammen. Freiwillig oder ist es sozusagen Jobvoraussetzung?
Also es ist ganz schön, selten kann man hier in mein Wohnzimmer reingucken, obwohl es könnten die Stipendiaten schon, aber nee, mein Vorgänger hat da schon so eine Hecke da vorne aufgerichtet, dass man nicht so richtig in mein Wohnzimmer guckt. Und auch auf die Terrasse guckt man nur aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Also die Privatsphäre ist ein bisschen begrenzt, aber es gibt sie schon. Es ist eine Dienstwohnung, die man gehalten ist, auch zu beziehen. Das hätte ich mir ehrlich gesagt auch gar nicht so vorgestellt, dass mich das mal so beschäftigen würde. Weil ich habe vorhin scherzhaft gesagt, ich wohne am Ende einer Reihenhaussiedlung. Das heißt also auch, wenn ich nach Hause komme oder wenn ich ausgehe, gehe ich an allen Wohnungen vorbei. Das heißt, alle haben immer im Blick, ob ich da bin, wann ich komme, wann ich aufstehe. Nee, wenn ich aufstehe, kriegen die meisten nicht mit, weil ich stehe sehr früh auf. Und dann ruht die Villa Massimo für gewöhnlich noch. Wer mich besucht, mit wem ich rede, mit wem ich viel rede, mit wem ich wenig rede. Also ja,
man muss. Also das heißt, du setzt dich schon permanent damit auseinander, welche Erwartungen du glaubst, dass sie an dich als Direktorin gestellt werden.
Das ist mir ehrlich gesagt im Laufe der Jahre erst deutlich geworden, weil ich auch darauf angesprochen werde. Also das, wie gesagt, das darf einem nichts Menschliches fremd sein, aber mir ist es auch schon vorgekommen, dass mal jemand gesagt hat, ja, der sowieso, der hat jetzt hier 3 Lesungen in der Stadt und der sowieso hat irgendwie auch eine große Ausstellung da und da. Ich habe nichts, ich habe die auch noch nie zum Essen eingeladen. Vielleicht liegt es daran. Und ich dachte, oh, okay. Man muss halt aufpassen, man muss mit allen gleichmäßig viel zu tun haben, damit man nicht glaubt, dass ich als Gatekeeper meine Lieblinge habe. Ich muss also versuchen, mit allen möglichst gleichmäßigen Kontakt zu halten. Das ist schon komisch, weil es sind ja meine Nachbarn. Ne?
Aber wie würdest du denn, wie kann man denn deine Rolle als Direktorin am besten mit einem anderen Wort erklären? Also mir kommt jetzt spontan Herbergsmutter in den
ja,
Sinn.
Aber das natürlich warum auch. Kommt allen Herbergsmütter in den Sinn? Mir auch.
Aber ist es passend oder ist es eigentlich, wäre was anderes viel treffender? Also bist du vielleicht eher einfach, bist du eine Gastgeberin oder?
Ich glaube, ich bin das alles. Ich bin die Herbergsbrücke, ich bin eine Gastgeberin, ich bin auch die künstlerische Leiterin hier. Mhm. Ich habe ein wirklich sehr, sehr gutes Team hier vorgefunden und das auch durch noch 2, 3 Leute, die dazugekommen sind, bereichern dürfen, mit denen ich viele Entscheidungen treffe, aber letztendlich bin ich diejenige, die sagen darf, in welche Richtung wir hier einschlagen, welche Art von Präsentationen wir machen wollen, wen wir einladen wollen und so weiter. Aber ich bin auch Herbergsmutter, klar. Also wenn am Samstagabend das Kind Fieber kriegt oder das pubertäre Mädchen nicht mehr zu finden ist oder so, dann werde natürlich ich um Hilfe gebeten, was man denn so macht. Wenn der Gatte sich betrunken hat und man nicht so richtig weiß, wie man den ausrichtet und so weiter und so fort. Ja, so.
Aber sind es mehr die privaten Anliegen, wegen derer man dich zu Hilfe zieht? Oder?
Ja, das ist dann der Moment, wo ich sage, ich bin die Herbergsmutter, weil ich auf dem Gelände wohne. Die Dinge, die passieren, wenn keiner mehr da ist und man ist in einem Land, dessen Sprache man nicht spricht, dann wendet man sich an die einzige Person auf dem Gelände, die sich hier auskennt, und die Nachbarn kennt, die Strukturen kennt, die Institutionen kennt. Und dann habe ich immer das Gefühl, okay, jetzt wieder die Herbergsmutter-Weste anziehen. Das passiert schon, klar.
Und muss man dann zum eigenen Schutz auch mal eine Grenze ziehen und sagen, okay, bis dahin bin ich für dich da, aber eigentlich bin ich ja die
Direktorin, genau.
Die Direktorin, die Kunstexpertin, die studierte Kunsthistorikerin und eigentlich bin ich dafür da, mich mit deinem künstlerischen Werk auseinanderzusetzen.
Das ist auch in der Regel so, aber es ist halt in den, wie viele Stunden sind es denn, die überbleiben? In den 16 Stunden, in denen hier nicht gearbeitet wird, bin ich halt weiterhin die Ansprechpartnerin. Da kann man irgendwie schlecht sagen, okay, ich sehe das, dass du hohes Fieber hast. Aber warte mal bis Montag, dann kommt wieder die Kollegin, die sich darum kümmert, und das geht halt nicht.
Willst du damit sagen, dass die Kunstschaffenden hier auf deinem Gelände nur einen 8-Stunden-Tag haben?
Die kennen keinen Unterschied zwischen, also sowas wie Work-Life-Balance ist, glaube ich, in den kreativen Berufen überhaupt gar kein Begriff, der irgendeine Anwendung finden könnte. Leben und Arbeiten ist schon eins.
Du hast ja die tolle Gelegenheit, diese kreativen Menschen in einer Ausnahmesituation zu beobachten. Nämlich in einer sehr positiven Ausnahmesituation, weil ihre Existenz ja über diese 10 Monate in der Villa Massimo vielleicht so gesichert ist wie nie zuvor, selten zuvor in ihrem Leben. Sie haben eine Wohnung, sie werden mit Nahrungsmitteln oder mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen versorgt. Und,
dafür müssen sie selber sorgen, aber sie kriegen entsprechendes Geld, um das tun zu können. Also sie haben eine Wohnung zur Verfügung, sie haben ein großes Atelier zur Verfügung, sie haben, also nicht alle, es kommen hier auch wirklich Leute her.
Zum Entspannen.
Für die dieses Stipendium, man kriegt 2.500 Euro im Monat, das ist, für viele ist das nicht viel Geld. Mhm. Also es kommen hier auch Leute her, die nicht des Geldes wegen kommen oder nicht deswegen, weil sie mal dann hier eine Zeit gesichert haben. Die Leute, die du da beschreibst, die würde ich nennen Künstler, Artist. Mhm. Das sind also Leute, die für die Kunst wichtig sind, aber daraus nicht wirklich eine Lebensgrundlage ziehen können. Das gibt es relativ häufig. Es gibt aber auch sehr erfolgreiche Künstler. Wir haben ja vorhin gesprochen, beispielsweise Tatjana Doll, also die Hochschulprofessorin in Karlsruhe, deren Arbeiten verkaufen sich auch wirklich gut. Gleiches gilt für eine ganze Reihe von, also viele Künstler hier, die wirklich sehr etabliert sind und so. Ich glaube, man kommt nicht wegen der materiellen Versorgung hierher. Aber du hast natürlich recht. Das ist ein ganz, ganz großer, es ist ein großes Privileg und ein wirkliches Geschenk, mit diesen Menschen hier Zeit verbringen zu dürfen.
Kannst du vielleicht, würdest du aus deiner Beobachtung sagen, dass der Erfolg, den Stipendiaten zuteil wird, einfach, dass sie dieses Rom-Stipendium erhalten haben und die Absicherung, dass die bei der Mehrheit zu einer Entschleunigung führt? Oder würdest du sagen, die sind durch diese Chance, die sie jetzt in diesen 10 Monaten haben, erst recht gepusht?
Ja, also es ist so, viele der Künstlerförderungen, die durch die Bundesrepublik oder die Länder oder die Kommunen vergeben werden, sind ja daran gebunden, dass man einen Projektvorschlag einreicht und dann wird am Ende der Förderung kontrolliert, ob man die gesetzten Ziele auch erreicht hat. Das ist bei dem Rompreis nicht der Fall. Man bewirbt sich auf den Rompreis der Villa Massimo und man muss eine Motivation nachweisen. Das heißt aber, eine Motivation ist nicht gleichzusetzen mit einem Projekt, was man realisieren will. Das wäre auch schwierig, weil man bewirbt sich auf den Rompreis. Jetzt vorgestern ist gerade die Frist abgelaufen, um sich für das akademische Jahr 25/26 zu bewerben. Also am 15. Januar 24 bewirbt man sich für den September 2025. Man erfährt im Mai, ob man das Stipendium erhalten hat. Das sind also 1,5 Jahre vorher. Und die Welt ist heutzutage viel zu schnellbelebig, als dass man heute schon wissen könnte, was man dann in den 10 Monaten von September 2025 bis Juni 2026 machen würde. Deswegen genügt eine Motivation. Das gibt auch jemanden, der mal als Motivation gesagt hat, ich habe gerade eine umfangreiche, extrem aufwendige Arbeit abgeschlossen. Ich brauche mal eine Pause. Der hat tatsächlich den Rompreis bekommen. Und Julian Rosenfeld, ich glaube, ich darf das ruhig sagen. Natürlich hat Julian Rosenfeld sich jetzt nicht hier auf die Wiese vor die Villa gelegt und Däumchen gedreht, sondern er hat 2 ganz fantastische Arbeiten hier produziert. Es tritt meistens, selbst wenn man mit dem Vorsatz kommt, dass man den kreativen Müßiggang an der Villa Massimo mal ausprobieren möchte, dann lebt man halt hier in der Reihenhaussiedlung. Das sagte ich ja schon, die Reihenhaussiedlung hat aber auch zur Folge, dass man bei den anderen ständig ins Studio guckt. Also man geht
Man entwickelt auch einfach eine intrinsische Motivation.
Man sieht immer, was die anderen machen.
Dadurch, dass das Umfeld einfach so kreativ ist. Aber
ja, es setzt bei fast allen. Ich sage das am Anfang immer, versucht euch nicht zu vergleichen. Es setzt bei jedem ein, dass man guckt, was machen die anderen. Mhm. Und derjenige, der gesagt hat, ach, ich nehme einfach mal 10 Monate Auszeit, ich studiere mal Italien, der zieht los und schaut sich die großen Museen an. Und es ist wirklich unendlich. 10 Monate reichen nicht aus, um die gesamten kulturellen Angebote Roms wahrzunehmen. Also nicht mal, um die Geschichte zu studieren. Und derjenige, der gekommen ist und gesagt hat, ich schreibe meinen Roman zu Ende, ich habe 10 Monate, das mache ich jetzt hier. Derjenige, der rausgeht und sich die Stadt anguckt, sieht den Nachbarn bei Sonnenschein immer im Atelier sitzen, der schreibt und schreibt und schreibt und man fragt ihn, der sagt, ja, heute wieder 10 Seiten geschafft. Und dann kommt immer die Frage, mache ich das richtig? Die anderen produzieren und ich renne hier nur rum. Und derjenige, der zu Hause sitzt, der sagt dann, jetzt bin ich hier in Rom und natürlich muss ich den Roman zu Ende schreiben, aber ich kriege nichts mit von der Stadt. Also alle stellen ihre eigene Praxis in Frage. Das geht unweigerlich durch dieses enge Zusammenleben und immer schauen können, also unweigerlich sehen, was die anderen tun, stellt sich jeder in Frage. Das ist immer so ein Prüfstück.
Weil die meisten eine vergleichbare Situation das letzte Mal während der Studienzeit wahrscheinlich erlebt haben.
Wer lebt denn mit Kreativen zusammen und arbeitet? Man lebt und arbeitet ja nebeneinander. Mhm. Und es sind ja wirklich ausgezeichnete Kreative aus allen Sparten hier. Ne? Mhm. Es ist auch ganz anregend. Also es gibt viele neue Ideen, die sich entwickeln, weil man sich miteinander auseinandersetzt und sich anregt gegenseitig. Das versuchen wir auch zu fördern.
Okay, ich will jetzt nochmal ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Also man muss sich nicht mit einem konkreten Projekt bewerben, sondern mit einer Motivation, hast du gesagt. Mhm. Wie definiert ihr denn Motivation?
Ja, also das muss, glaube ich, jede Jury für sich selber dann wieder neu definieren. Es steht einfach, bitte erläutern Sie die Motivation, warum Sie sich bewerben. Und das kann ganz unterschiedliche Formen haben, dem sind keine Grenzen gesetzt. Ich selber gehöre ja nicht zu irgendeinem dieser Auswahlkomitees. Ich hätte da meine eigenen Kriterien, aber
das ist ja interessant. Also die Jury besteht aus 14 Menschen.
Das 14 müsste ich sogar mal selber nachzählen. Das weiß ich gar nicht. Es sind 5 für die bildende Kunst.
14 Sachverständige habe ich vorab recherchiert, hat
Warte,
Monika
bei
Grüttes
1914 sind genau, so ist es. 5 für die bildende
2021
Kunst.
ja,
Ja.
berufen.
Genau.
Darunter auch Leute, die ich jetzt nicht erwartet hätte, wie beispielsweise der Literaturkritiker der Zeit, Ijoma Mangold. Und
warum hättest du den nicht erwartet?
Ich hätte jetzt einen Journalisten nicht unbedingt im Kreis oder unter den Sachverständigen erwartet.
Also man muss sich ja klar machen, was das bedeutet. Es gibt, ich glaube, ich habe jetzt nicht mehr die genaue Zahl im Kopf, aber vorgestern war, also ich kann sehen, wer sich beworben hat. ich glaube, es sind über 140 Leute, die sich für die Literatur beworben haben.
Okay.
Was für die Jury bedeutet, dass sie bis Anfang Mai mindestens ein Werk von 145 Leuten gelesen haben müssen.
Mhm. Aber 140 Leute, Entschuldigung, wenn ich da kurz reingrätsche, also bewerben können sich ja nicht nur deutschstämmige Menschen, sondern auch Menschen, die, glaube ich, die müssen mindestens 5 Jahre in Deutschland gelebt haben. Von daher finde ich diese Zahl 140 relativ überschaubar, was wohl daran liegt.
In der Literatur. Ich habe jetzt Literatur gesagt. Ne?
Okay, das heißt, in den anderen Disziplinen ist die Bewerberzahl viel größer.
Ja, in der bildenden Kunst ist sie immer am höchsten. Aber bei der Literatur hat es mich jetzt gerade sehr beeindruckt, dass es so viele sind, weil die Jury ja dann tatsächlich, du musst dir vorstellen, es gibt 3 Leute und die müssen von jedem dieser 145 Leute von zwischen dem 15. Januar und Ende April, das sind also 3,5 Monate, von jedem ein Buch gelesen haben.
Das ist also ein zweiter Fulltime-Job eigentlich.
Ja, und da muss man auch ein Training haben, also das kann nicht jeder. Also das kriegt einfach nicht jeder hin, man muss viel lesen. Und wer ein Literaturkritiker, der gewöhnt ist, schnell sich ein Urteil zu bilden über ein Buch, hat einfach der hat die gute Voraussetzung dafür. Ich habe am Anfang, als mir klar geworden ist, dass ich nicht mehr die Menschen auswählen kann, mit denen ich arbeite, ich bin ja Kuratorin und durfte so immer ein großer Gatekeeper, ne? Mit dir möchte ich arbeiten, mit dir möchte ich nicht arbeiten. Jetzt kommen einfach Leute, die mir geschickt werden und ich muss gucken, wie ich damit klarkomme. Am Anfang habe ich gedacht, dass das ein Problem ist, dann ist mir aber klar geworden, ich wäre allein schon mit der Auswahl in der Literatur, wo ich glaube, ich lese sehr viel und sehr gern, aber nebenher 140 Bücher lesen, das würde ich nicht schaffen. Und dann noch die Werke von möglicherweise 100 Komponisten anhören oder deren Partituren lesen, da würde ich dann schon aussteigen. Ich kann zwar Noten lesen, aber ich kann nicht anhand einer Partitur erkennen, die Qualität eines musikalischen Werkes erkennen. Auch bei der Architektur hätte ich einfach nicht das Fachwissen. Also da müssen schon Leute her, die entsprechenden Fähigkeiten mitbringen.
Aber willst du damit sagen, dass du in diesen Auswahlprozess überhaupt nicht involviert bist? Also teilst du den Sachverständigen oder den Jurymitgliedern auch nicht mit? Schaut mal, das war so der Rahmen, wie in der Vergangenheit Motivation definiert wurde und oder das waren in der Vergangenheit vielleicht die Erwartungen, die wir an die Kunstschaffenden hier gestellt haben. Orientiert euch doch mal daran.
Es gibt schon ein gewisses Briefing, wenn die Jurien werden für 3 Jahre berufen und dann gibt es natürlich ein Briefing und es gibt auch die Jury stellt mir und der Kulturstiftung der Länder und den Vertretern der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien ihre Auswahl vor. Und ich gebe dazu natürlich ein Feedback. Es gibt von mir auch dann immer regelmäßig einen Jahresbericht, wo ich sage, was sind die Erfahrungen mit den Rom-Preisträgern des jeweiligen akademischen Jahres gewesen. Und natürlich mache ich dazu auch Anmerkungen zur Auswahl. Also beispielsweise halte ich das für zuträglich, wenn in der bildenden Kunst möglich verschiedene Vertreter verschiedener Techniken oder Disziplinen ausgewählt werden. Also wenn man 2 Videokünstler gleichzeitig hat, dann reduziert sich automatisch das Potenzial, also das Equipment, was wir zur Verfügung stellen können. Und es ist halt auch so, wenn man zwei Maler hat. Es gibt so und so viele Institutionen, die sich für Malerei interessieren. Es ist einfach klüger, man hat einen Maler, mit dem man mit den Institutionen arbeiten kann und einen Videokünstler oder einen Soundkünstler oder einen Bildhauer oder einen Installationskünstler oder you name it, damit man das diversifizieren kann. Also solches Feedback gebe ich, aber ich habe noch nie einem Jurymitglied gesagt, schau doch mal auf diesen Bewerber, der gefällt mir sehr.
Aber du hast doch ganz sicher über die 4 Jahre, in denen du jetzt im Amt bist, persönliche Erwartungen oder lass es mich Wünsche nennen, entwickelt, was idealerweise in den 10 Monaten in der Villa Massimo entstehen soll.
Oh, da wirst du staunen, aber meine Wünsche sind da ganz egoistisch. Also ich glaube, am besten ist es, wenn jeder seine eigene Form und seinen eigenen Weg findet. Mhm. Und es kommen wirklich häufig Leute, und das macht den Job so spannend für mich, die sich mit Dingen beschäftigen, von denen ich keine Ahnung habe. Mhm. Und da muss ich mich reinarbeiten, und das ist mir eine große Freude. Aber ich kann da keine Erwartungen an die halten, was die machen müssen. Ich muss hören, was die gerne möchten. Ich kann aus meinem Erfahrungsschatz und aus meinem Netzwerk, aus meinem Wissen über die Stadt und deren Kulturszene, und da muss ich halt auch immer weiter auf dem Laufenden werden, wer macht hier was und was könnte interessant sein für wen und so. Das ist eine der Hauptaufgaben, daraus kann ich schöpfen, aber es ist mein allererster, der allererste Komponist, mit dem ich hier gearbeitet habe, da waren zwei. Der eine war Thorsten Rasch, der arbeitete damals, der stellte eine Oper für Dresden fertig, hat aber auch ganz viel Filmmusik gemacht. Und der zweite war Stefan Keller. Und Stefan Keller arbeitete, der hat seit 14 Jahren oder so studiert er die indische Tabla. Kennst du Tabla?
Musst du erklären, habe ich noch nie gehört.
Doppeltrommel.
Nee, habe ich noch nie gehört.
Sind so zwei kleine Trommeln, die man mit der Hand spielt und die jede Hand unterschiedlich ergibt. Dazu gibt es keine Annotation, also da gibt es keine Noten schreiben, sondern das wird eigentlich übers Hören vermittelt und über das Umsetzen der Töne in Silben. Also die singen dann so, jeder Ton hat für die andere indische Silbe. Das ist, ich hatte auch von der Tabla noch nie was gehört. Und bevor der ankam, haben wir dann überlegt, mit wem könnte das denn interessant sein, dass der Stefan Keller sich austauscht. Und dann haben wir jemanden gefunden und haben ihm einen Link geschickt und gesagt, ist dieser Professor der Musikhochschule interessant für dich? Und dann sagt er, kam zurück. Das ist ja eine Tabla aus Kerala, aus Südindien. Das hat ja mit meiner aus Mumbai nichts zu tun. Und da wurde mir dann klar, okay, hier habe ich jetzt 10 Monate von viel Lernen vor mir. Und zwar super, super spannend, aber das wird wahrscheinlich, zu meiner Beruhigung kannte auch Thorsten Rasch sich nicht mit der Tabla aus und fand das aber auch sehr spannend, was Stefan Keller gemacht, zumal es dann noch elektronisch unterlegt wurde und so weiter. Ne? Aber das als Herausforderung dessen, was kann ich wissen, was Stefan Keller am Ende dieser 10 Monate dann schaffen soll. Ne?
Du hast gesagt, dass jede Jury für 3 Jahre berufen wird. Das heißt, es gibt auch immer eine Jury, die Jury auswählt.
Es gibt verschiedene Leute, die Vorschläge machen dürfen und dann wird es am Ende von der Ministerin ausgewählt. Also die Kulturstiftung der Länder macht Vorschläge, ich mache Vorschläge, die Mitarbeiter der BKM machen Vorschläge, die Vertreter der verschiedenen Länder. Und ich glaube, das schwierige Unterfangen liegt darin, eine gute Mischung herzustellen. Sowohl, also was die Identitäten der verschiedenen Jurymitglieder angeht, aber auch in welchen Ländern sie in erster Linie unterwegs sind. Ne? Man möchte jetzt nicht eine Jury haben, die nur aus einem Bundesland kommt oder die nur über bestimmte Formen der Musik Kenntnisse hat. Ne? Also das ist kein einfaches Unterfangen.
Okay.
Aber es gibt viele Vorschläge dazu. Und es ist so, dass wir uns immer wünschen, und bisher ist es auch immer der Fall gewesen, dass eines der Jurymitglieder schon mal in der Villa Massimo war.
Ah ja, interessant. Also okay.
Ein Architekt, ein bildender Künstler, ein Ja, für Schriftsteller ist das nicht immer der Fall, weil es ist schwierig, jemanden zu finden, der wirklich den Nerv hat, in 2, 3,5 Monaten 150 Werke zu lesen, neben seiner eigenen Tätigkeit. Ne? Aber ab und an ist auch ein Schriftsteller dazu bereit und in der Lage.
Aber nochmal, ich will nochmal fragen, das heißt, über die finale Zusammensetzung entscheidet aber die jeweilige Kulturstaatsministerin.
Genau.
Das heißt, die Zusammensetzung der Jury ist immer auch ein politisches Statement. Ich würde mal vermuten, dass Monika Grütters die Jury anders zusammensetzt als die jetzige Kulturstaatsministerin Claudia Roth.
Ja, das werden wir jetzt sehen. Das steht demnächst an. Also dieser jetzt gerade zu Ende gegangene Bewerbungslauf wird noch von der von Monika Grütters gewählten Jury ausgewählt werden und dann muss eine neue Jury benannt werden. Muss man mal schauen.
Und du sagst es einfach so lapidar, muss man mal schauen. Ist es deine Aufgabe, dass es nicht als politisches Statement genutzt wird, die Zusammensetzung der Jury? Oder ist das vielleicht sogar gewünscht, weil es eben den gesellschaftlichen Wandel auch abbildet?
Also ehrlich gesagt, das mit dem politischen Statement, ne? Ich glaube ja, ich bin geneigt zu sagen, dass alles, was uns umgibt, auch politisch gelesen werden kann. Jede Entscheidung. Und natürlich auch diese Entscheidung. Und ich weiß, dass es Claudia Roth, genauso wie Monika Grütters, um eine möglichst diverse Zusammensetzung dieser Jury gehen wird. Das haben die, glaube ich, beide im Blick. Wie sie die Diversität dann interpretieren oder wie sich das dann äußert, das wird wahrscheinlich ganz verschieden sein. Aber ich glaube, die Zielstellung, da unterscheiden die sich nicht sehr.
Aber gibt es konkret etwas, das sich für dich verändert hat, seit Monika Grütters nicht mehr im Amt ist, sondern Claudia Roth?
Ja, das haben sich auch ganz viele meiner Gesprächspartner geändert, aber das hängt nicht mal mit Claudia Roth zusammen. Doch, ich glaube, Claudia Roth und Monika Grütters haben ganz unterschiedliche Interessen, was Kulturpolitik angeht. Das ist ziemlich deutlich, liegt auf der Hand. Also liegt auch in den Biografien begründet. Also Monika Grütters hat Kunstgeschichte studiert, Claudia Roth kommt aus Zusammenhängen.
Musikmanagement oder?
Ja, Musikmanagement, aber sie ist halt auch sehr soziokulturell interessiert. Und ich glaube, beides, ich habe gerade vor kurzem gelernt, ich glaube, es war Paulus' Brief an der Galater, da sagt er, deine größte Stärke ist auch deine größte Schwäche. Also alles bietet Vor- und Nachteile. Und es ist auch schön, so einen Wechsel zu haben, mal den einen und mal die andere Perspektive auf die Kultur zu haben. Tut uns sicherlich nicht schlecht.
Für wie lange bist du eigentlich in dein Amt berufen worden?
Also ich hatte zunächst einen auf 4 Jahre befristeten Vertrag, der ist jetzt aber gerade in diesem Sommer entfristet worden.
Ah ja, okay.
Das heißt, dass ich, wenn ich es möchte, und keine goldenen Löffel stehle, oder silberne Löffel sind es, die man stehlen muss, ne? Wenn man seinen Job verliert.
Ja, vielleicht gibt es in Italien auch goldene Löffel. Das heißt
also
aber,
geht es bis zum Eintritt, genau.
Also im Vatikan gibt es bestimmt goldene Löffel.
Kann gut sein, sicherlich.
Aber bedeutet, dass es durchaus erwünscht ist, dass nicht nur die Villa Massimo eine Institution ist, sondern dass die Direktorin selbst zur Institution wird?
Also ich hoffe nicht, dass ich zur Institution werde. Ich hoffe, dass ich mir meine Neugier immer weiter erhalte und immer Neues, Weiteres lerne. Nein, also es hat durchaus seine Vorteile, also hier länger zu sein. Ich bin die 5. Direktorin der Villa Massimo in 114 Jahren.
Ach wow, okay. Das hätte ich nicht erwartet.
Hat nicht so ganz häufig gewechselt mit den
Okay,
mit
also
den
doch vatikanische Verhältnisse.
Und alle fangen immer mit einer kürzeren Zeit an. Nein, es liegt auch einfach daran, dass man, ja, wie sagt der Ami sagt, you have to get the hang of it. Du musst
den
Bogen rausbringen.
Aber ist für die Kulturlandschaft doch durchaus ungewöhnlich, oder? Hängt dann doch damit zusammen, dass das Amt, das du bekleidest, so attraktiv ist?
Liegt es daran? Nee, ich glaube, dass man tatsächlich irgendwie erstmal Kenntnisse da darüber gewinnen muss, wie alles funktioniert. Und dann ist es ja erstaunlicherweise, das hatte ich vorher auch gar nicht so richtig im Sinn. Es ist ja nicht nur eine Kultureinrichtung, es ist ja wirklich auch ein Lebensraum hier, den man mitgestaltet. Und der braucht in seiner Gestaltung, glaube ich, auch eine relativ, das ist zeitaufwendig. Das war mir vorher auch nicht klar. Also ich war noch nie für einen Park und für so viele Gebäude und deren Instandhaltung und Aktualisierung verantwortlich. Ne? Also einen Park zu übernehmen, der in Rom liegt und der als englischer Landschaftspark konzipiert wurde, dass das schon 2019 nicht mehr so funktionieren konnte, weil wir lange wissen, dass man keinen Wimbledon-Rasen in einem durch Trockenheit gekennzeichneten Sommer aufrechterhalten kann. Das ist ökologisch nicht mehr tragbar. Gleichzeitig ist der Park natürlich aber auch ein historisches Denkmal und damit zu arbeiten, das sind auch Aufgaben, mit denen man sich beschäftigen muss und das kann man nicht alle vier Jahre neu denken.
Ah, das heißt, du hast wirklich auch eine richtige Verwaltungsaufgabe. Es ist nicht so, dass dir eine technische Direktion zur Seite gestellt wird.
Doch. Ich werde dankenswerterweise begleitet von einem Verwaltungsleiter, der sehr viel Erfahrung hat. Aber wie gesagt, die Entscheidung, in welche Richtung es denn gehen soll, also beispielsweise, dass wir nicht diesen Garten immer weiter aufrechterhalten und viel, viel Wasser reingießen, um Hortensien grün zu halten, die einfach wirklich eher in Nordeuropa wachsen als hier. Das sind Reflexionen, die ich machen muss und die sagen muss, was muss man mindestens erhalten, damit dieses Landschaftsdenkmal erhalten wird und wo kann man versuchen, experimentell anders einzugreifen. Und dann hat das natürlich auch zur Folge, dass man sich darum kümmert, dass man sich andere Ratgeber holt, die sich mit diesen Fragen der Nachhaltigkeit auskennen, dass man versucht, auch das Team zu motivieren und möglicherweise auch zur Weiterbildung anzuregen. Im Rahmen dieser ökologischen Wende, die wir halt hier auch vorhaben, weil neben einer Stätte, wo Kultur präsentiert und produziert wird, sind wir eben auch ein Lebensraum, den man experimentell angehen kann. Es sind Leute, die ganz unterschiedliche herkommen, die eine Zeit lang miteinander verbringen müssen, die ausprobieren können und müssen, wie das geht, zusammenzuleben, auch wenn man sich nicht gegenseitig ausgesucht hat, und zu leben in einem anderen Klima. Das ist wirklich auch als Vorteil mitbringt, dass hier ganz viele Dinge wachsen, von denen man leben kann. Und das muss man auch erstmal lernen, wenn man aus einer deutschen Großstadt kommt, dass man vielleicht gar nicht in den Supermarkt gehen muss und die in einer Styroporschale ausgelegten und mit Plastik überzogenen Kaki-Früchte kaufen muss, sondern dass sie gegenüber einem Baum hängen und man das durchaus pflücken kann und zubereiten. Das sind tatsächlich lauter so Dinge, die uns auch am Herzen liegen und die, glaube ich, mein Vorgänger, der hatte da noch einen anderen Blick drauf, der hatte halt eine andere künstlerische Vorstellung. Für den war der Garten ein Bild, das er vollkommen weitergestalten muss. Und ich bin mehr darauf konzentriert, die ökologische Transformation, die Möglichkeiten, die darin liegen, mit zu begleiten und zu beobachten und zu schauen, was möglich ist und diese Möglichkeit der Beobachtung der Natur, in der wir uns hier befinden, auch den Mitbewohnern zu eröffnen.
Wie autonom bist du in deinen Entscheidungen? Anders gefragt, wie sehr kannst du der Villa Massimo deinen Stempel aufdrücken oder wie sehr kannst du hier deine Handschrift durchsetzen?
Ja, Sebastian, das ist aber so eine Männerfrage jetzt. Entschuldigung.
Ja, ist so. Entschuldigung.
Weil ich habe irgendwie das Gefühl, die Richtung, die wir jetzt einschlagen, das ist doch, unsere Zeit geht dahin. Das ist nicht eine Julia Draganovic, die sich gerne möchte, dass dieser Park anders aussieht, sondern es ist einfach so, wir alle sehen Notwendigkeiten, dass wir unser Verhalten ändern. Und wir haben hier mit diesem Lebensraum, der uns hier gegeben ist, zur Gestaltung eine große Chance, neue Dinge auszuprobieren. Und wir leben hier mit Menschen jeweils für 10 Monate, die mit einem enormen Wissen ankommen und die sich alle, fast alle in ihrem künstlerischen Schaffen auch mit Fragen von Zukunftsvisionen und Fragen des Zusammenlebens schon beschäftigen. Und das ist im Grunde genommen ein ständiger Austausch, der ganz bestimmt nicht von mir ausgeht und von meinem künstlerischen Gestaltungswillen.
Naja, jetzt könnte man natürlich auch sagen, dass dieses Bewusstsein und diese Durchlässigkeit, dass die vielleicht doch deine Handschrift ist.
Das ist meine Handschrift, aber das ist, also ich glaube, die Charakteristik, meine kuratorische Tätigkeit, und das war schon bevor ich hier war, besteht in erster Linie darin, dass ich sehr wissensbegierig bin und dass ich gerne anderen Leuten zuhöre. Und dass ich gerne Menschen helfe, Dinge zu realisieren. Dass ich, glaube ich, durch Erfahrung ein bisschen Auge dafür entwickelt habe, wo die Stärken von Leuten liegen. Dass ich aber auch, glaube ich, und ich hoffe, dass ich mir das erhalte, die Bescheidenheit habe, zu sagen, ich kann mich auch überraschen lassen. Und das ist häufig auch mal passiert, es passiert immer wieder, dass mich Menschen überraschen. Aber dass ich dafür offen bin, mitzugehen und trotzdem schon im Sinn habe, dass wir den Anforderungen unserer Zeit, der Zeitenwende, wie der Kanzler es formuliert hat, dass wir denen gerecht werden und dass wir das hier können, weil wir eine große Gruppe von kompetenten Menschen haben, die hier regelmäßig herkommen, mit denen wir im Austausch sind und deren Ideen wir versuchen mit umzusetzen, probehalber. Ich glaube, das ist die Aufgabe meines Jobs.
Unsere Zeit schreitet leider rasend schnell voran, aber ich habe noch einige wenige Fragen, die ich gern unterbringen würde. Idealerweise
entschuldige mich drei. Jetzt auch für den Männervorwurf.
Na, alles gut, damit lernt man im Jahr 2024 oder muss man lernen zu leben, deswegen nur zu, gerne mehr Pfeile.
Leider kann man mich nicht sehen, aber ich hau mir gerade auf die Hand, das war blöd, ich gebe es zu.
Nein, überhaupt nicht. Das wird natürlich nicht rausgeschnitten von mir.
Ich hoffe, gar keinen Fall.
Es heißt immer, ein Stipendium der Villa Massimo ist die bedeutendste Auszeichnung für deutsche Künstlerinnen und Künstler im Ausland. Kannst du versuchen, das mal anschaulich zu machen? Also, woran lässt sich die Bedeutung des Rom-Stipendiums im Vergleich mit anderen Stipendien messen?
Ja, du warst ja schon mal hier und ich glaube, du hast gesehen, dass wir...
Ich war schon mal hier, ich will jetzt auch zu euch. So viel kann ich sagen.
Siehst du? Dann haben wir doch schon was geschafft. Also wir versuchen wirklich, wir haben so eine, am Anfang, als ich hierher gekommen mit dem Team, haben wir uns mal gefragt, was ist eigentlich die wichtige, worin sehen wir unsere Aufgabe? Und die Formulierung lautet so ungefähr, wir sind ein offenes Haus der Künste, das als Gastgeber und Möglichmacher Deutschlands wichtigsten internationalen Impulsgebern, seien sie deutsche Staatsbürger oder in Deutschland wohnend, versucht, Freiraum zu schaffen. Und das ist als Auszeichnung, glaube ich, das Beste, was man haben kann. 10 Monate, in denen einem der Rücken freigehalten wird und man machen kann, was man möchte. Ich glaube wirklich, das gibt es sonst nicht.
Die Herausforderung für euch ist ja, es müssen Menschen mit außergewöhnlich hoher Qualifikation ausgewählt werden. Und jetzt ist ja die Beurteilung von, ja, ich kann jetzt tatsächlich nur von bildender Kunst sprechen, weil ich das aus dem eigenen Erleben kenne, aber es hat ja schon einen Grund, warum es an Kunstakademien beispielsweise keine Noten gibt. Also die Beurteilung von Kunst und Kultur im Allgemeinen ist ja eine ziemliche Herausforderung. Wie stellt man jetzt eine außergewöhnliche Qualifikation bei im weitesten Sinne Kunstschaffenden fest?
Gut, dass ich nicht in der Jury bin und die hier auch Rede und Antwort stehen muss. Aber ich glaube, was Kunst ist, darf es keine grundlegende Definition geben, weil damit wäre die Kunst schon tot. Ne? Also man muss quasi, in der Wissenschaft würde man sagen, nicht deduktiv vorgehen mit einer Definition, die man auf die Kunst auflegt und sagt, entspricht es folgenden Kriterien, ist es rot, rund oder eckig, sondern man muss induktiv vorgehen und sagen, habe ich so etwas schon gesehen, hat es eine eigene Handschrift, sagt es mir etwas, glaube ich, dass es auch in 10 Jahren noch zu dem Betrachter sprechen wird. Und es ist immer auch liegt auch immer im Auge des Betrachters. Deswegen ist die Kunst beispielsweise die bildende Kunst-Jury besteht auch aus 5 Personen, weil die Sprache so vielfältig ist in der bildenden Kunst. Ne? Früher waren es in erster Linie bildender Künstler, war Maler oder Bildhauer. Heute gibt es so viele Medien, mit denen man arbeitet und man muss so viele Kompetenzen mitbringen und viel gesehen haben. Also häufig werde ich gefragt, warum sehen das nicht nur Künstler? Dann sage ich immer ja, weil Künstler sich mit ihrem eigenen Werk beschäftigen sollen und ihr Job nicht darin besteht, sich möglichst viel Kunst anzugucken. Also es ist schon sinnvoll, dass Kuratoren sich das anschauen, die viel sehen und immer wieder prüfen, ob aus einem Kunstwerk eine starke Aussage für sie spricht oder ob das sinnlich bedeutend für sie ist.
Du hast eben Bundeskanzler Olaf Scholz mit der Zeitenwende zitiert. Es gab ja auch vor einiger Zeit in Italien eine Zeitenwende.
Wenn du auf den Regierungswechsel ansprichst.
Den Regierungswechsel wollte ich tatsächlich ansprechen. Ja. Naja, mich würde schon interessieren, ob sich dadurch für euch etwas verändert hat.
Es ist ja so, dass in Italien eine Regierung an der Macht ist, die nicht von der Mehrheit gewählt wurde. Ne? Das liegt einfach an dem Wahlsystem. Und es gibt auch schon viele kritische Stimmen dieser Regierung gegenüber, die aber keinen mehr so eklatanten Auftritte hat, wie man sie in Deutschland von der rechten Szene gewohnt ist. Also man hat vor dem Wahlkampf laut und viel geschrien, jetzt ist man an der Macht und muss halt auch zusehen, dass das Land funktioniert. Das läuft auch ganz gut. Man will auf der anderen Seite natürlich auch die durch Europa zur Verfügung gestellten Mittel erhalten und ausgeben können und ist deshalb, glaube ich, auch in der Europapolitik tritt man klüger auf, als man es vorher vor dem Wahlkampf oder im Wahlkampf noch verkündet hat. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, kann man jetzt nicht sagen, Meloni hat uns überrascht und die Regierung ist gar nicht so rechts, wie wir gedacht haben. Sie tritt halt mit leiseren Sohlen auf und es gibt für uns, also wir sehen halt, dass überall leitende Positionen in Kultureinrichtungen ausgetauscht werden. Das muss man jetzt sehen, was daraus erfolgt. Aber ich glaube, es lässt sich schon sagen, es gibt halt an vielen Stellen nicht wirklich qualifizierte Menschen, die da zur Verfügung stehen in dieser sehr, sehr kleinen rechten Partei. Und so werden, es sind einfach extrem viele Journalisten, die in leitende Positionen kommen, ohne die entsprechenden Kenntnisse oder Erfahrungen vorweisen zu können. Und da werden wir wahrscheinlich erstmal auf längere Sicht sehen, was das zur Folge hat. Man sieht es schon auch in Programmen, die bestimmte Wendungen nehmen. Ne? Also die Galleria Nazionale d'Arte Moderna präsentiert jetzt plötzlich eine Tolkien-Ausstellung. Das ist ungewöhnlich, ist aber wirklich, glaube ich, einer politischen Bevorzugung des Autors durch die aktuelle Regierung motiviert. Also es gibt, die Veränderungen sind weniger eklatant, als man sie vor den Wahlen befürchtet hat, aber es gibt eine Politik der kleinen Schritte, wo ich manchmal denke, wo das hinführt, das wird man dann sehen.
Und wie groß ist die Zusammenarbeit oder wie viele Anknüpfungspunkte zwischen der Villa Massimo und der italienischen Regierung gibt es überhaupt?
Also ich muss sagen, bisher habe ich nicht so richtig viele Kontakte gehabt zur italienischen Regierung und es ist, also weil als die Staatsministerin gerade hier war, durfte ich dabei sein bei einem Abendessen mit dem neuen Kulturminister. Das war von der Location her spektakulär, von den Inhalten jetzt nicht so umwerfend und innovativ. Es ist aber auch so, dass momentan die Stadt Rom ja nicht von derselben Regierungskoalition geleitet wird wie das Land. Das heißt, die Stadt und die städtischen Kultureinrichtungen sind immer noch von der Mitte-Links-Koalition geleitet und dementsprechend sind auch die städtischen Museen, mit denen wir hier zusammenarbeiten, die folgen immer noch dieser politischen Linie, sagen wir mal so.
Mhm. Und das Grundstück, auf dem die Villa Massimo steht und die Ateliers, das gehört
Es gehört der Bundesregierung, ist aber italienischer Boden. Also es ist kein extraterritoriales Gelände.
Also anders als auf dem Arsenale der Venedig-Biennale, ist das italienischer Boden, aber die finanziellen Mittel werden zu 100% aus Deutschland euch zur Verfügung gestellt.
Ja, genau.
Okay, das heißt, ihr seid...
Also italienischer Boden, aber es gehört ja. Trotzdem dem deutschen Staat. Es gehört dem BKM.
Das heißt aber, die italienische Regierung kann euch im Grunde genommen nicht viele Probleme machen. Unabhängig davon, ob sie es vorhat.
Also schlimmer geht immer. Aber nein, wir sind nicht von, also stehen in keinem direkten Verhältnis zu Italien.
Es ist jetzt nicht gerade das positivste Schlusswort, aber in Anbetracht der Zeit und deines bevorstehenden Termins, würde ich sagen, wenn dir kein besseres Schlusswort einfällt, bedanke ich mich wirklich sehr herzlich für das total interessante Gespräch. Ich habe sehr, sehr viel über die Villa Massimo gelernt, meine Lust, mich zu bewerben, ich hoffe, das ist jetzt nicht, kann man mir auch als Männer-Move auslegen, aber es ist vielleicht auch ein schönes Ziel. Also meine Lust ist noch größer geworden und ich kann das, ich weiß nicht, ob es bei euch Besuchsmöglichkeiten gibt, aber wenn es die gibt, kann ich das eigentlich jedem nur ans Herz legen, wenn er in Rom, sie oder er in Rom wollen, sich das mal anzuschauen.
Das kann man und dazu gibt es im Jahr regelmäßig zwei Termine, in denen wir für das gesamte Publikum öffnen und zwar wird es in diesem Jahr der nächste große Termin, in dem alle Studios offen sind und man sich alles anschauen kann in der Villa Massimo, ist der 13. Juni, der Tag vor dem Beginn der Fußball-Europameisterschaften. Da eröffnen wir für das Kunstfest unsere Räumlichkeiten und alle RompreisträgerInnen zeigen, was sie in den vergangenen Monaten in Rom produziert haben. Es ist eine große Ausstellung, es gibt Konzerte, es gibt Lesungen, es gibt architektonische Ideen, die Raum gewinnen und da kann man durchaus in der Villa Massimo vorbeischauen.
Super, und da mich Fußball ziemlich kalt lässt, überlege ich, ob ich einen Rom-Trip in den Juni lege.
Sehr gern, herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank. Und
ja, danke dir.
Vielleicht machen wir irgendwann eine zweite Folge. Ich glaube, du hättest noch sehr viel zu erzählen und ich hätte noch viele Fragen.
Wir haben noch gar nicht über die Kurzzeitstipendiaten geredet und noch nicht über das wunderbare Olivero Romano, über die Villa Serpentara, die es jetzt seit 151 Jahren gibt. Es gibt noch viele Geschichten, vielleicht schließen wir uns
so ist es, wenn man so einen tollen Job hat wie du.
Das stimmt.
Dann kann man leider, reicht ein Podcast nicht. Vielen Dank.
Danke für das Gespräch.